Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ja, Tag zusammen. Wir haben heute Wilde Wunder zum Thema Wildlife. Das ist ein Seminar, was Christian und ich zusammen entwickelt haben. Christian kennt ihr ja vielleicht noch aus der letzten Podcast-Folge, wo es um Spurenlesen ging. Er ist der Leiter, Gründer von Naturabenteuer Niederrhein und ein guter Freund von mir. Wir kennen uns schon einige Jahre aus der gemeinsamen Wildnisschulen-Ausbildung zum Wildnislehrer und Wildnismentor. Ja, und Christian, das habt ihr vielleicht beim letzten Mal schon gemerkt, ist so ein bisschen fokussiert auf Spurenlesen. Und ich bin mindestens genauso fokussiert und verrückt nach Tierbeobachtungen und dem Verhalten von Wildtieren. Ich gehe aber auch gern Spuren lesen und Christian beobachtet auch gern Wildtiere und wir dachten, wir schmeißen das mal zusammen und haben gemerkt, eigentlich gehört Vogelsprache, Kommunikation in der Natur, Spuren lesen und das Verhalten von Wildtieren, das gehört eigentlich alles zusammen. Das ist eigentlich alles eins. Und wenn das alles so zusammengehört, wäre das nicht eigentlich auch möglich und wäre es nicht vielleicht sogar notwendig, das auch gemeinsam zu unterrichten? Ja, und wie der so strukturiert ist, das erzählt jetzt Christian.
Ja, Achim, danke. Und schön, dass wir wieder zusammenkommen und über unsere Leidenschaft zu sprechen, Spurenlesen, Tierbeobachtung, Vögelsprache und so weiter und so fort. Ja, diese Ausbildung, die wir Wildlife genannt haben, Fährtenlesen und Tierbeobachtung. Ganz grob setzt sie sich eigentlich aus 4 Modulen zusammen und einer Abschlusswoche in der Lausitz. Und diese 4 Module, die haben wir so gewählt, dass wir in unterschiedlichen Habitaten unterwegs sind. Unterschiedliche Habitate haben für uns den Vorteil, dass wir dort natürlich unterschiedliche Tiere kennenlernen können, beziehungsweise ihre Spuren und Zeichen, die sie hinterlassen, aber natürlich auch die Tiere selbst sehen. Und so sind wir bei uns am Niederrhein in 4 Regionen unterwegs, am Wasser, aber auch im sandigen Bereich, sandige Böden, in Gebieten, wo Seeadler vorkommen, wo Biber leben, genauso aber auch in Dünenlandschaften, wo wir mehr mit Dachsen, Füchsen, Hasen und so weiter zu tun haben. Und ja, das war eigentlich unsere Intention, möglichst breit uns aufzustellen, möglichst breit in die Tiefe zu gehen sozusagen, um einfach vielen unserer Teilnehmer die Möglichkeit zu geben, Tiere kennenzulernen und ihre Spuren zu entdecken.
Ja, du sagst gerade Dünen und Sand. Ich weiß auch noch genau, wie wir angefangen haben, Spuren zu lesen. Das war halt in der Natur- und Wildnisschule Teutoburger Wald beim Gero Weber. Und wir haben da Spurenfallen gelegt. Gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, aber im Prinzip muss man ein Stückchen Boden haken, vorbereiten, da wo Tiere herlaufen und darauf hoffen, dass sie dann während des Kurses da durchlaufen und dass man dann da halbwegs gute Spuren kriegt. Weil das war im Teutoburger Wald, wie der Name der Wildnisschule schon sagt, und da war Buchenwald und da ist es auch steinig, da ist ein Steinbruch direkt daneben und da war es so für Anfänger nicht immer so ganz einfach, Spuren zu sehen. Und also am Ende war es eben eine Dachsfährte oder eine Fuchsfährte, das war vielleicht ein schwacher Glanz auf dem Waldboden, ne? Das war aber wirklich nicht so einfach zu sehen und da haben wir es wirklich viel, viel luxuriöser, weil eigentlich jedes Habitat, also jedes Ziel, was wir uns vornehmen, ist eigentlich so, dass wir hier große Sandflächen haben, dass wir wirklich auch gute Chancen haben, auch als Neueinsteiger, da gut die Fährten zu finden und zwar jetzt nicht nur von Rehen oder Wildschweinen, sondern wirklich auch so eine Mauswieselspur kannst du da halt auch gut erkennen.
Ja, absolut. Also das ist natürlich eine ganz große Herausforderung, wenn man Fährtenlesen noch nichts zu tun hatte, dass man maximal gute, sichtbare Trittsiegel bekommt, um da erstmal die Morphologie gut kennenzulernen. Da haben wir im letzten Mal ja schon drüber gesprochen, also wie ist der Fuß aufgebaut und so weiter. Und hier bei uns am Niederrhein haben wir einfach das große Glück, dass wir viel Sand haben und dementsprechend auch da ja einfach eine große Vielfalt nutzen können, dieser Flächen, um rauszugehen. Und damit sind wir eigentlich schon so beim Hauptthema dieser Ausbildung. Achim, als wir uns die Gedanken zugemacht haben, warum machen wir diese Ausbildung, haben wir eigentlich eine ganz klare Intention für uns gehabt. So, das ist zum einen natürlich, weil es uns einfach sehr viel Spaß macht, so, weil es einfach ganz viel mit uns selbst zu tun hat und weil wir uns da ein großes Stück weit auch selbst verwirklichen können. Und Fährtenlesen macht einfach Spaß. Tiere zu beobachten macht einfach Spaß und die Zusammenhänge dann zu erkennen und zu erschließen, sodass das, ja, diese kleinsten Bausteine dann irgendwann auch ein großes Puzzle ergeben. Das ist einfach ein ganz besonderes Gefühl, da draußen unterwegs zu sein. Also in erster Linie war es uns wichtig, dass uns das Spaß macht. Aber was würdest du sagen, ist für unsere Teilnehmer noch ein wichtiger Aspekt? So, was ist die Intention, warum man diese Weiterbildung machen sollte?
Ich glaube, es kommen viele der Teilnehmer erstmal mit einer Naturliebe, mit einer Tierliebe, mit einer Neugier auf Wildnis, auch vielleicht auf ein bestimmtes Tier in den Kurs. Und wir haben das festgestellt, jetzt nicht nur in diesem Kurs, der hat ja jetzt 2023 das erste Mal stattgefunden, sondern auch, wenn es in Wildnispädagogik, Ausbildung, Weiterbildung um das Thema Spurenlesen geht, da gibt es in den meisten Fällen wenig Vorwissen und das braucht man eigentlich auch gar nicht. Aber es gibt diese Neugier und irgendwie diese Faszination, ein Tier näher kennenzulernen, sich dem irgendwie mehr zu nähern. Also nicht nur im Fernsehen zu schauen, was macht der Dachs, sondern irgendwie auch zu sehen, okay, hier gibt es ja Dachse und das sehe ich an den Spuren und vielleicht kann ich mich irgendwo mal hinsetzen und den Dachs dann auch mal sehen. Also da ist dann schon diese Verbindung und das ist, glaube ich, erstmal diese grundlegende Neugier, die da ist und diese Faszination für Tiere und viel mehr als das und auch keine Angst davor, sich dreckig zu machen, braucht man eigentlich.
Ja, absolut. Denn was wir machen, ist ganz viel Praxisarbeit. Das heißt, wir sind eigentlich von morgens bis abends unterwegs. Und wir nennen das immer so gerne die Dirt Time. Also das heißt, wir gehen runter auf den Boden und sind im Dreck, auf gut Deutsch gesagt, und beobachten ganz genau, was wir da sehen können. Beziehungsweise versuchen herauszufinden, was wir da sehen können. Also das ganze Thema hat auf jeden Fall ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Das Schärfen der Sinne, also nicht nur das, was wir mit den Augen sehen können, sondern auch mitzubekommen, was um einen herum passiert. Das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr beeinflusst sich das natürlich bei deinen zukünftigen Waldausflügen oder Feldausflügen, wie auch immer, weil du auf einmal immer mehr Dinge erkennst, immer mehr Dinge siehst, an denen du vorher einfach vorbeigelaufen bist. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man offener wird und weiter wird für das, was uns in der natürlichen Welt quasi begegnen kann. Und plötzlich stellst du fest, dass in deinem Garten ein Steinmarder lebt, weil du entweder seine Fährten gefunden hast oder die Losung entdeckt hast. Dann kommt zum Beispiel eine Frage, warum lebt er denn hier? Wie kommt es dazu, dass er sich hier niedergelassen hat? Und dieses Fragestellen ist ein anderer Punkt, der uns da ganz viel Treibstoff liefert sozusagen, Treibstoff zu den Antworten, die wir dann bestenfalls sofort bekommen oder aber erst später, je nachdem, was wir halt gerade da bekommen können an Informationen. Also es sind zwei wichtige Punkte, so finde ich, Fragestellen, Wahrnehmung schärfen, ein großer Aspekt, aber natürlich auch die Verbindung, die du angesprochen hast, super wichtig. Und das kommt halt auch so schleichend, finde ich. Das ist jetzt nicht so bam, dass die Verbindung sofort da ist, sondern je mehr du dich mit den Tieren beschäftigst, sei es jetzt durch die Spuren und Zeichen oder durch das Verhalten, desto mehr intensiviert sich diese Verbindung zu dem Tier, weil du auch ganz persönliche, besondere Beobachtungen machst, die du vielleicht gar nicht mehr so in Büchern findest, sondern die deine ganz eigenen sind.
Ja, und mir ist dann wichtig, dass man das, was man da findet, also die Spuren, die ich in meinem Garten finde, die ich im Wald finde, dass ich die in so einen Kontext bringe. Und das hat am Ende dann auch mit Wissen zu tun. Also wie halt das Wissen um Fußmorphologie ist auch das Wissen um Wolfs, um Fuchs, um Adler, um Marder, um Igelverhalten wichtig, um hinterher auch einschätzen zu können, was sagen mir die Spuren denn hier. Ne, also zum Beispiel Sophia Kimmich aus Berlin, mit der ich auch im Juli zusammen einen Kurs mache, aber auch andere Forscher aus Zürich, aus Großbritannien haben zum Beispiel Stadtfüchse untersucht über Jahre und haben dann festgestellt, dass die Füchse in der Stadt, in den Siedlungsbereichen teilweise ganz andere Sozialstrukturen haben, also eher in Clans leben, als die Füchse in den Wäldern, die halt eher eine Familienstruktur haben. Na, also das ist da völlig anders. Und dementsprechend ist es auch anders, wenn ich eine Fuchsspur finde, eine Fuchsfährte. Ne? Also was sagt mir die eigentlich? Ne? Also da muss ich mir dann vielleicht in der Stadt andere Fragen stellen als im Wald. Und sowas ist jetzt ein Beispiel von vielen dafür, dass es einfach wichtig ist, auch zu wissen, was ist denn wahrscheinliches, ja, in dem Fall Fuchsverhalten und was ist vielleicht auch noch möglich an Fuchsverhalten. Das habe ich an anderer Stelle vielleicht schon mal gesagt, das hat mir Peter Sürth, ein Kaniden- und Bärenforscher, gesagt, der jetzt im Bayerischen, nicht im Bayerischen Wald, im Schwarzwald arbeitet, der ganz viel in den Karpaten geforscht hat. Der hat gesagt, ja, rechne mit dem Wahrscheinlichen, aber schaue auch, was möglich ist. Ne? Und das ist halt immer ganz gut, weil es passieren halt auch immer wieder verrückte Dinge in der Natur.
Ja, total. Da fällt mir gleich eine Geschichte ein, die wir zusammen mit unserem Lehrgang dieses Jahr erlebt haben, als wir zusammen in der Lausitz waren. Und zwar sind wir dort in der Teichlandschaft unterwegs gewesen, in der Teichlausitz. Und die Teichlausitz ist ja ist ein riesiges Gebiet, bestehend aus sehr vielen Seen oder Teichen, besser gesagt, logischerweise, die zur Fischzucht genutzt werden. Und
Mann, ich wollte dich gerade korrigieren, schade.
Und die werden halt abgelassen. Und wenn sie abgelassen werden, dann haben wir da auch ein sehr feines Substrat, das uns auch wieder die Möglichkeit gibt, natürlich Spuren zu lesen. Und wir bekommen dort auch die Erlaubnis von den Eigentümern, das machen zu dürfen und sind in einem dieser Teiche unterwegs gewesen mit unserer Gruppe. Und du erinnerst dich vielleicht, wir haben dort im feuchten Schlick die Fährte eines Dachses entdeckt oder mehrere Fährten sogar entdeckt. Und das ist schon so ein bisschen untypisch, dass ein Dachs sich in so einer feuchten Gegend aufhält. Haben das mit einem Fragezeichen mal so im Raum stehen lassen. Okay, er ist da gewesen, war da auch entspannt unterwegs in seiner typischen Gangart im Trab, um von A nach B zu kommen. Und je weiter der Tag fortschritt und es dunkler wurde, ja, wir uns positioniert haben, um jetzt zu beobachten, was an Tieren rauskommt. Haben uns also mit unseren Wärmebildkameras positioniert, beziehungsweise unseren Nachtsichtgeräten positioniert. Und auf einmal sehen wir, wie aus einer kleinen Insel mitten in dieser Teichlandschaft, so circa 15 Meter von uns entfernt, ein Dachs aus einem überhaupt nicht erkennbaren Dachsbau hervorkommt. Und nicht nur ein Dachs, sondern kurz dahinter ein zweiter Dachs. Und das ist für mich so ein Beispiel, dass wir die Tiere an Orten finden, wo es einfach in keinem Buch irgendwie nachzulesen ist, dass wir sie dort typischerweise zu erwarten haben. Und das sind Dinge, die wir einfach nur feststellen können, wenn wir rausgehen und es selbst sehen und mit eigenen Augen beobachten. Also es war schon eine sehr überraschende, unerwartete Entdeckung, die wir da gemacht haben. Mitten in dieser Landschaft, in diesem Wasserbereich, in einer kleinen Insel, kaum größer als 20 Quadratmeter, würde ich sagen. Ja, also eines der Beispiele dafür, wie etwas Unerwartetes uns dann plötzlich dort begegnen kann.
Ja, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an den Teichbesitzer, der uns da Tipps gegeben hat, wo wir in die Teiche dürfen, weil der, das ist jetzt nicht selbstverständlich, man muss da übrigens auch aufpassen. Da gibt es auch Krankheiten, die man von Teich zu Teich transportieren kann, sollte also nicht jeder einfach ohne Absprache so machen. Und aber gerade diese Teiche, gerade im Herbst, gerade dort in der Lausitz, halt in diesen Habitaten sind für Spurenleser also wirklich Schatztruhen. Also wir waren da in drei Teichen am Ende drin, haben dann auch vorher irgendwie gedacht, okay, hoffentlich sehen wir hier was mit Fischotter, vielleicht sehen wir ja einen Mink mit Glück und wir gehen runter und sofort Fischotter und Mink. Das war schon Wahnsinn.
Ja, Fischotter, Mink, Marderhund, der sich dort auch immer mehr ausbreitet und ja, wo wir als Fährtenleser auch, das ist eine ganz besondere Sache eigentlich an der Stelle, wir dürfen erstmal vertraut werden mit den Tieren, die sich langsam wieder ansiedeln und ja, einfach, das ist ein Paradies, die Lausitz, und nicht umsonst haben wir das ja gewählt für uns auch als Abschlusswoche in dieser Ausbildung Wildlife, wo du ja auch schon jetzt sehr viele Mal unterwegs bist und oder gewesen bist und ich auch immer wieder mal da bin. Es ist einfach, was Tiere angeht, ein einzigartiger, ganz besonderer Platz in Deutschland.
Ja, vielleicht an der Stelle auch nochmal herzliches Dank an ja mein kleines Netzwerk dort. Ich fahre da jetzt seit über 15 Jahren hin und bin immer beim Carsten Nitsch in seinem Spreecamp und habe natürlich auch einige der Stellen von ihm kennengelernt. Ne? Und also wer da mal hin möchte in die Lausitz, dem kann ich das nur empfehlen, in Neustadt Spree, guckt mal unter spreefotograf.de, findet ihr auch in den Shownotes. Da habt ihr einen super Naturführer, der dort auch geboren ist, der sich in ganz vielen Tierarten und Pflanzenarten gut auskennt. Und ja, herzlichen Dank an dieser Stelle auch dafür nochmal, man muss ja auch immer sagen, woher kommt denn das Ganze eigentlich? Aber ja, vielleicht auch nochmal, wieso eigentlich in der Abschlusswoche in die Lausitz? Das ist für viele natürlich schon weit zu fahren. Wenn wir ja jetzt hier so von Nordrhein-Westfalen aus losfahren, sind das in jedem Fall über 500, für die meisten über 600 Kilometer. Aber wie gesagt, ich mache es seit 15 Jahren und es lohnt sich sowas von. Ja, der Grund, wieso wir in die Lausitz fahren, das ist halt auch diese Tierwelt dort. Wir haben, das ist die Gegend, wo auch die Wölfe sich zuerst wieder angesiedelt haben, als sie aus Polen zurück nach Deutschland kamen. Also überall da, wo wir uns bewegen, werden Wölfe sein. Also nicht sichtbar immer, aber es sind überall Wolfsterritorien. Man kann also auch Wolfsfährten finden, Wolfslosungen. Man kann auch Risse finden, man kann die Wölfe auch sehen. Wir haben diesmal auch eine schöne Wolfssichtung gehabt, auch über wirklich einen längeren Zeitraum. Und es gibt Hirsche da, es gibt Wildschweine, es gibt Biber, es gibt Fischotter, es gibt Nutria, Mink, Marder sowieso, Schlangen. Die sind jetzt dann so spät nicht mehr unbedingt da, aber wirklich da die Vielfalt, Seeadler, Fischadler, es ist eine Liste ohne Ende und das ist eigentlich auch das, was mich da so fasziniert. Ich gehe nach draußen und will vielleicht einen Wolf sehen und ich sehe keinen Wolf, dafür sehe ich irgendwas anderes Spannendes. Irgendwas ist immer unterwegs und dementsprechend vielfältig ist natürlich auch die Spurenwelt.
Ja, absolut. Es gibt für mich keinen vergleichbaren Ort, wo wir das so ausleben können, was uns so rantreibt, was uns so raustreibt. Wenn wir an unsere Teilnehmer denken und das Feedback, was wir von denen bekommen haben, nach dieser Woche oder auch schon während dieser Woche, das war schon sehr beseelt, um das mal so zu sagen. Und vielleicht können wir ja jetzt nochmal ein bisschen was über unsere Leute sprechen, die zu uns kommen. Was das für Leute sind, da hast du vorhin ja schon was zu gesagt. Natürlich in erster Linie Leute, die eine Sehnsucht nach draußen haben, die eine Liebe zur Natur haben, aber die natürlich beim Thema Fährtenlesen auch erstmal weitestgehend am Anfang stehen und sich auf eine Entwicklungsreise machen, weil das ist Fährtenlesen ja auch ganz sicher. Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt Fährten im Boden lesen oder Tiere oder Vögel beobachten. Das tun wir auf jeden Fall, aber Fährtenlesen und Tierverhalten, Beobachtung, wie auch immer, diese ganze Reise dahin zu einem besseren Fährtenleser oder Naturmenschen, um das mal so zu sagen, die macht ja was mit einem. Und vielleicht hast du da noch ein, zwei Gedanken zu, was wir zum Beispiel für Entwicklungen bei unseren Leuten im Laufe des letzten Jahres sehen konnten, machen konnten.
Ja, ich glaube, ich fange vielleicht sogar mit was an, was gar nicht in diesem Kurs stattgefunden hat. Ich mache auch für den NABU Ruhr, mache ich so Halbtagesführungen, das nenne ich dann Sprache des Waldes. Da geht's um Fährtenlesen, aber auch Vogelsprache und auch ein bisschen darum, wie man sich fortbewegt im Wald. Also wie kann man die Wahrnehmung steigern, wie kann ich mich so bewegen, dass ich weniger die Tiere störe. Und nur allein nach diesen 4-5 Stunden passiert häufig schon so viel, dass die Leute sagen, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so wie vorher im Wald bewegen, weil ich auf einmal ganz anders wahrnehme. Das geht also schon ja zum Teil sehr schnell, dass man da große Schritte macht, weil ich auf einmal anders schaue, weil mir auf einmal eine Vogelstimme auffällt, die mir vorher vielleicht nicht aufgefallen ist. Da dachte ich vielleicht vorher, naja, da fiept halt irgendwas. Jetzt denke ich, aha, Luftalarm, da kommt der Habicht. Oder da ist vielleicht was im Gebüsch, könnte vielleicht ein Marder sein. Und dann gucke ich hin und sehe auf einmal was Interessantes. Also auf einmal, wenn ich das mitnehme, was ich da höre und das in mein Leben einfließen lasse, dann verändert sich ganz viel. Und das, was ich jetzt so kurz beschrieben habe von dieser kurzen Führung, ich glaube, das ändert sich bei den Teilnehmern da über das ganze Jahr viel, viel grundlegender und viel, viel feiner. Also wir haben auch so eine Messenger-Gruppe, wo man sich austauscht, Fotos miteinander teilt und diskutiert. Und wir merken, wie die Aktivität da auch gestiegen ist über das Jahr und wie viel jetzt alle Teilnehmer auch nach dem Kurs noch finden und immer noch miteinander in Kontakt sind und eigentlich nicht mehr durch den Wald gehen können, ohne irgendwas zu entdecken. Ja, da ist auch so eine Begeisterung entstanden, wo wir merken, das hat das Leben bereichert. Zu Beginn ist es so, da ist es durchaus auch ein bisschen mühsam. Dann stehe ich vor so einer großen Dünenlandschaft mit wirklich viel, viel Sand. Vielleicht ist auch gerade sehr, sehr warm. Und dann sind da irgendwelche Tracks drin. Ich muss mich auch noch beeilen, weil die sonst von der Sonne getrocknet werden und dann schwieriger zu sehen sind. Und ich muss am Boden sein und vermessen und im verschiedenen Licht. Und es ist hell und es ist warm. Und dann wird's mathematisch und dann ist es anstrengend. Das ist so der Start. Der ist durchaus manchmal ein bisschen mühsam. Dann merken wir aber, wie wirklich Tag für Tag diese Mühe schwindet. Also es ist dann immer noch anstrengend, aber da ist einfach die Begeisterung wächst so stark, dass eigentlich die Mühen dann auf einmal egal sind.
Ja, aber weißt du, warum das so ist, dass es zu Anfang anstrengender ist oder mühsam ist, wie du sagst?
Ich glaube, es ist auch zuerst mal ungewohnt. Vielleicht ist es auch gar nicht das, was ich mir vorstelle, wenn ich so einen Kurs buche. Ich buche Wildnisschule, da steht was von Wölfen und von Adlern und von Hirschen. Und jetzt sitze ich da mit so einem Lineal im Sand und soll irgendwie nachmessen, ob der Abdruck jetzt 7,3 oder 7,8 Zentimeter lang ist und irgendwie hinterher nachrecherchieren, was das denn sein könnte. Ne? Oder ob das irgendwie von einem Fuß oder von zwei Füßen der Abdruck ist. Das ist vielleicht auch erstmal ein anderes Bild, als ich ziehe wie ein Scout durch den Wald und mir fliegt alles zu und überall sind irgendwie die coolen Tiere unterwegs. Vielleicht das.
Ja. Ja, das kann natürlich sein, dass da eine andere Erwartungshaltung vielleicht im Vorfeld mal da ist. Man weiß ja letztendlich nicht genau, was erwartet einen da. Aber ich glaube, das hat da ganz viel damit zu tun, dass wir beziehungsweise unser Gehirn diese Muster gar nicht kennt. Und dass wir erstmal ganz viel mit dem Kopf arbeiten müssen, um zu erkennen, was da gerade überhaupt passiert ist. Vor allen Dingen, wenn wir halt mehr in die Tiefe reingehen, wenn wir über Gangarten sprechen, wenn wir über die Morphologie sprechen, also wie ist so ein Fuß aufgebaut? Und da sind die ja bei den Säugetieren ja schon zum Teil sehr unterschiedlich aufgebaut und haben spezifische Merkmale. Und das muss unser Kopf auch erstmal lernen zu verpacken. Das ist ein Punkt. Und das dann über einen Tag, wo wir ja, 7-8 Stunden draußen sind, wo ein hohes Maß an Konzentrationsfähigkeit gefordert ist, das ist heutzutage kaum noch jemand gewohnt.
Ja, so, es ist viel Wissen erstmal.
Es ist viel Wissen, es ist viel Information, aber irgendwann sickert das rein in den Körper, irgendwann ist der Hebel umgelegt oder es macht Klick und das ist die Phase, die du beschreibst, wo das halt immer leichter fällt. So, und das baut alles aufeinander auf, diese Module. Natürlich hat es was mit Vertiefung zu tun, mit immer wieder auch neuen Mustern, die einzelne Tiere hinterlassen können. Wenn wir zum Beispiel an den Hasen denken, der dem einen oder anderen da zur Weißglut treiben kann. So, und das aber braucht's, weil Fährtenlesen lernst du nicht an einem Wochenendkurs, Fährtenlesen lernst du auch nicht vollständig in einem Jahreslehrgang. Das ist etwas, was ganz viel Zeit draußen braucht. Und das ist ja eigentlich unsere Kernmessage auch. Mal abgesehen davon, dass uns das unheimlich viel Spaß macht, dass die Leute rausgehen und sich mit der natürlichen Welt beschäftigen und letztendlich die Geschichten des Lebens sozusagen, also die Tiere in den Landschaften hinterlassen, zu entziffern und kennenzulernen und darüber in die Verbindung zu kommen zu den Tieren und zu den Landschaften, in denen wir unterwegs sind. Ja, insofern ist das etwas, was ein lebenslanges Lernen ist und neugierig zu bleiben, sich überraschen zu lassen von dem, was einen erwartet und Detektiv zu sein. So, das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Teil davon.
Genau, neugierig Fragen stellen, das hatten wir in der letzten Folge schon. Das ist auch bei Tierbeobachtung natürlich wichtig. Wir lernen auch Tiere zu beobachten. Wie kann ich eigentlich feststellen, ob das jetzt ein Rot- oder ein Schwarzmelan ist oder eine Rohrweide, die da hinten rumfliegt. Vielleicht in der Entfernung von 400 Metern, vielleicht hast du gerade kein Fernglas dabei. Aber trotzdem gibt es Hinweise, die mir da helfen, ne, bei der Identifikation und sowas wie Flügelhaltung, wie auch die Flügel geschlagen werden, die Frequenz, das Habitat, das Verhalten, da gibt's ganz viele Dinge, ähnlich wie beim Spurenlesen. Also die helfen dir als Feldkennzeichen, auch die Tierart zu entziffern, also zu identifizieren. Das ist dann nochmal eigentlich so das zweite Feld, wo wir uns dann auch nochmal drum kümmern.
Ja, insgesamt auf jeden Fall alles schon sehr nerdig, kann man sagen. Wir sind schon ein paar Freaks auf dem Gebiet, würde ich mal so in den Raum stellen. Aber es ist etwas, was uns ja auch ganz viel gibt. Und eine Sache ist mir noch wichtig an der Stelle zu erwähnen, weil wir finden bei unsere Leute gesprochen haben, die Teilnehmer, die zu uns kommen. Also es ist auch nochmal ein Merkmal, was für Naturabenteuer Niederrhein steht, die Wildnisschule, die ich betreibe. Also es geht natürlich darum, dass wir Fährten lesen, dass wir die Dinge kennenlernen da draußen. Aber wir haben auch immer wieder einen Raum, den wir aufmachen, wo wir reinschauen, so wie geht's dem einzelnen Teilnehmer eigentlich mit dem Modul, mit dem Fährtenlesen, mit den Hausaufgaben, die wir haben. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Unsere Leute werden mit Projekten nach Hause entlassen und dürfen dort auch selbst Spuren lesen gehen und journalen und ja verschiedene Dinge machen. Vielleicht reden wir da gleich nochmal ein Stück weit drüber. Aber wir öffnen einen Raum und wollen auch schauen, was macht dieses Wochenende, dieser Tag, den wir heute im Feld verbracht haben, wo wir ganz viel zusammen erlebt haben. Was macht das mit dir? Und dann ist es nicht selten so, dass wir einen Blick in das Innenleben unserer Teilnehmer bekommen, die uns dann zum Beispiel sagen, so ja, wir standen da heute bei dieser einen Fährte und es hat mich voll unter Druck gesetzt, dass alle anderen schon erkannt haben, welche Gangart es war und ich es einfach noch nicht gecheckt, noch nicht geblickt habe. Und das ist einfach ein besonderer Moment, ist, zum einen das zu teilen und zum anderen aber auch etwas von sich preiszugeben, was einen vielleicht erstmal ja zurückwirft vermeintlich und denkst, okay, ich bin in meinem Konflikt, die anderen sind schon weiter als ich. Aber das ist etwas, was halt ganz wichtig ist bei der Arbeit, die wir machen, dass Raum dafür da ist, sich mitzuteilen, so dass man sich auch einfach selbst so akzeptieren kann, wie man halt gerade ist.
Ja, und das ist natürlich auch ein schöner Weg, sich selber kennenzulernen. Und da nehmen wir uns als Teamer jetzt nicht aus. Also wir haben genau die gleichen Themen, nur aus einer anderen Perspektive. Wir stehen dann als die coolen Spurenleser, als die Cracks da vorne. Auf einmal vertun wir uns. Und wie leicht fällt es uns denn dann, das zuzugeben, dass wir jetzt hier gerade völlig falsch lagen? Das ist auch nicht immer so einfach. Und es ist ein Prozess, damit einen Umgang zu finden und sich selber zu akzeptieren und auch zu sehen, wie groß ist da eigentlich dieser Haufen an Wissen, der da vor uns liegt? Und was liegen für Haufen übrigens noch hinter diesen Haufen, die ich sehe, die ich noch gar nicht sehe, die es aber auch noch gibt? Also ich würde mal fast vermuten, es gibt keinen Tierforscher, es gibt keinen Spurenleser, der wirklich gut ist und der sagt, er wäre richtig gut. So, weil man dann weiß, was noch fehlt alles. Und das ist bei jedem etwas anderes.
Ja, also Demut gehört auf jeden Fall dazu. Natürlich, wenn du einen Werkzeugkoffer hast, wo schon ziemlich viel drin ist, ist das etwas, womit du arbeiten kannst, wie wir das ja auch machen. Aber es wird auch ganz klar deutlich, so was wir alles noch nicht wissen. Souveränität ist, glaube ich, in solchen Situationen immer eine ganz gute Tugend.
Und Spaß.
Und Spaß vor allem.
Quatsch machen. Ja. Sich selber kaputt lachen über den Unfug, den man treibt.
Ja, aber da auch noch den Begriff Pferdenlesen da auch nochmal aufzugreifen. Es geht nicht nur um das Pferdenlesen im Außen, sondern auch um das Pferdenlesen im Innen. Und die Spuren bei sich selbst zu lesen, auf gut Deutsch gesagt. Warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Warum denke ich so über mich, wie ich gerade denke? Sodass wir uns auch da auf der Ebene entwickeln können, um das einfach mal so zu sagen.
Ja, wir werden jetzt vielleicht gleich kurz noch etwas dazu sagen, ja, so mit welcher Haltung wir das machen, wie wir das auch so organisieren dieses Jahr. Vorher vielleicht noch mal so ein paar Momente, die mir da im Kopf geblieben sind. Wir sind zu einer Zeit in der Lausitz, da ist da auch Hirschsprumpf, da waren wir dann auch morgens draußen, da gibt's so einen Platz, den kennt nicht jeder, vor Morgengrauen, oben auf so einer Hochkippe und weil das so weit oben gelegen ist, hast du unten eigentlich noch gar nicht die Hirsche so gehört, weil die schreien oben, vor allem die brüllen oben und so oben waren, haben wir dann wirklich so Hirschsprumpft gesehen, teilweise 4, 5, 6 große kapitale Hirsche, die da auf dieser großen Fläche stehen und dann noch die Hirschkühe. Die da auch gar nicht so devot um die großen Bullen herumschleichen, wie man das eigentlich so meint, sondern die eigentlich das Sagen haben. Das ist dann auch vom Verhalten her nochmal ganz interessant. Aber das sind schon auch so besondere magische Momente. Man hat dann teilweise Hirschsprunft auch in den Teichen drin. Man sieht also die Hirschbullen und die Hirschrudel durch die Teiche, durch den Schlamm, durch den Schilf, durch das Schilf ziehen. Also da, wo die Waschbären sind, sind dann auch die Hirsche. Und da können auch Wölfe sein. Also da habe ich auch schon in einem Wolfsseminar auch Wölfe gesehen, die durch die Teiche ziehen an den Reihern vorbei. Also das sind schon einfach so besondere Momente. Wenn die Teiche abgelassen werden, ist das auch so, dass sich häufig die eher jüngeren Seeadler sammeln. Also häufig hast du, also wir hatten jetzt einmal 14 Seeadler auf einem Teich quasi nebeneinander sitzen. Das ist, ich meine, das ist schon fantastisch. Du bist da im Schlamm und guckst dir die Fischotterspuren an und über dir kreisen 4 Seeadler und rufen und machen teilweise schon Herbstbalz. Also Seeadler fangen manchmal im Herbst schon an, wie spielerisch, sich auf das kommende Jahr vorzubereiten und sind dann sehr ruffreudig und machen auch so Luftkämpfe. Das ist über dir dann los. Neben dir sind noch Seeschwalben, über dir jagen noch Baumfalken, ganz oben sind die Seeadler und du bist an einem Fischadler-Track. Das sind einfach so Momente und ich meine, du hörst keinen Verkehrslärm, du hörst nur das Rauschen des Windes im Schilf und dann die Seeadler rufen. Das ist für mich unbezahlbar, sowas. Und solche Momente hatten wir in dem ganzen Jahr eigentlich ja schon sehr viele und da bin ich einfach sehr dankbar für, das in so einem Rahmen und mit solch einem Thema zu erleben. Also für mich war das Ganze einfach sehr erfüllend. Wollte ich noch loswerden, bevor wir zu so nüchternen Orga-Geschichten kommen.
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, dass es einfach eine erfüllende Zeit ist, die wir draußen zusammen erleben dürfen, als Gemeinschaft dann auch zusammenwachsen. Und dann auch nicht selten Wehmut und ein Stück weit auch Traurigkeit da ist, wenn es zu Ende geht. Also zumindest der Lehrgang, aber was jetzt da auch wieder hervorgegangen ist, ist, dass die Leute sich weiterhin treffen, rausgehen, um einfach gemeinsam draußen eine gute Zeit zu haben und die Natur zu entdecken. So, und wie sieht das jetzt bei uns aus, so ein typisches Wochenende, wenn wir uns für ein Modul treffen im Rahmen dieser Ausbildung Wildlife? Im Prinzip ist es läuft es fast immer identisch ab, dass wir uns donnerstags abends treffen, um zusammenzukommen und den Abend erstmal mit einem Kreis eröffnen. Und erstmal reinhören, so wie geht's dir überhaupt und wie sind die letzten Wochen abgelaufen bei dir? Hast du besondere Geschichten erlebt, wie Achim die gerade beschrieben hat, während deiner Zeit zu Hause, als du draußen warst? Und das ist quasi erstmal da, um anzukommen an unserem Platz. Und unser Platz, das ist ein Ort in ein kleines Wäldchen in Kevela. Dort ist unser Basecamp und von dort aus starten wir dann quasi ab freitags in unser Modul rein. Und an diesem Platz, da schlafen wir draußen tatsächlich. Also da schläft man im eigenen Zelt oder in der Hängematte, wie man möchte. Wir haben dort eine Autoküche, Feuerstelle und frühstücken dort gemeinsam, nehmen unsere Verpflegung mit für den Tag und fahren dann meistens in Fahrgemeinschaften in unsere Zielgebiete rein. Und dort sind wir dann auch den ganzen Tag unterwegs, verpflegen uns dann mittags selbst mit den Sachen, die wir mitgebracht haben. Ja, und was wir dann besonders, das Besondere ist eigentlich, dass wir die Fragen, die wir dort im Laufe des Tages mitnehmen aus dem Feld, die nehmen wir damit quasi mit ins Camp zurück und gehen dann nochmal in die Recherche rein und versuchen Antworten zu bekommen, die dann von den Teilnehmern nochmal aufgearbeitet werden und der gesamten Gruppe dann präsentiert werden, um einfach dieses Wissen fließen zu lassen, um zu bereichern, um wieder ein Stück weit schlauer zu sein, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist eigentlich so ein typischer Rhythmus, den wir fast durchgängig haben. In der Lausitz ändert sich das nochmal ein bisschen. Da sind wir teilweise auch noch viel früher oder auch nochmal spät abends unterwegs, weil wir da die frühen Morgenstunden und Abendstunden mitnehmen möchten. Wenn es zum Beispiel darum geht, bestimmte Flächen zu beobachten, dann auch zu wissen, wann sind die Tiere da unterwegs. Aber ansonsten relativ ähnlich, dass wir eigentlich eine große Zeit einfach draußen verbringen, wo wir Praxis machen, Praxis erleben.
Ja, man muss auch sagen, in der Lausitz gibt es eigentlich den besten Platz in Europa, wahrscheinlich, um Wölfe zu beobachten. Da werden wir dann auch sein. Ja, und was jetzt Tierverhalten angeht, gibt es dann schon auch immer so Inputs, die sind nicht zu lang, aber doch auch so tief, dass sie eigentlich punktuell und beispielhaft zeigen sollen, was kann man eigentlich alles über ein Tier wissen. Ne, dass man wirklich mal schaut, okay, was haben Kolkraben eigentlich wirklich für ein Wesen? Was gibt es für Beziehungen von Kolkraben zu Wölfen? das, was ich vorhin von den Füchsen kurz skizziert habe, oder von den Wildschweinen etwas. Ne? Also da gehen wir verschiedene Tiergruppen durch, verschiedene Tiere, und da zeigen wir dann ja halt jetzt anhand von kurzen Inputs abends einfach gemütlich am Feuer auf, wie groß ist eigentlich da die Bandbreite des Verhaltens. Allein, um dafür so ein Gefühl zu kriegen, auch wenn mich ein Tier interessiert, vielleicht ein ganz anderes Tier, ich kann mich da auf den Weg machen und ich kann es wirklich nicht, ja, ich kann es über die Spuren genauer kennenlernen, ich kann in die Bücher, in die Forschung gehen, ich kann es beobachten. Es gibt mehrere Wege, wie ich mich dem Tier am Ende nähern kann. Und es wird dann auch eine reichhaltigere Begegnung, wenn ich halt viel weiß und ja, vielleicht auch das Tier anders wahrnehme. Ja, vielleicht auch zum Schluss nochmal, also falls ihr neugierig geworden seid und falls Fragen noch offen geblieben sind, ihr könnt uns natürlich Fragen stellen, entweder über Naturabenteuer Niederrhein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dort könntet ihr euch auch anmelden. Da findet ihr auch nochmal Informationen und Fotos zu dem letzten Kurs. Ihr könnt die auch schreiben über Facebook oder über Instagram. Der Kurs wird wieder stattfinden. Wir werden ihn ein bisschen verändern. Man kann ihn auch wiederholt machen, wenn man möchte, weil er wird nie ganz gleich sein und man hat, glaube ich, auch nie ausgelernt.
Genau, vielleicht noch wichtige Info, der Kurs, der startet im April 2024.
Ja. Und geht bis in den Oktober.
Genau.
Bis du hier sprunft. Bis die Adler wieder im Teich sitzen und der Wolf kommt. So ist der Plan.
Perfekt ausgeklügelt.
Genau. Ja, also falls ihr Lust bekommen habt, meldet euch, wie auch immer. Alles, alles Gute, alles Liebe, bis bald. Jetzt ist Ende 2023, ich weiß nicht, wir wissen nicht, wann ihr den Podcast hört. Schöne Feiertage, wenn ihr ihn erst 2024 hört, dann guckt einfach, ob es den Kurs auch 2025 gibt. Alles, alles Gute.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst, und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.